Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
So wie ein Lastwagen, der ganz langsam einen Berghang hinunterrollt. Mit diesem Bild hat der Virologe Christian Drosten zuletzt die Lage bei der Corona-Pandemie in Deutschland beschrieben.
Wir sind immer noch in dieser günstigen Situation. Unser Lastwagen rollt noch kaum an. Und wenn wir jetzt einmal auf die Bremse treten würden, dann hätte das einen ganz nachhaltigen Effekt. Das würde uns ganz viel Zeit einspielen.
Zunächst reicht also ein kurzer Tritt auf die Bremse, später müsste man viel stärker bremsen. Allerdings, um eine Pandemie auszubremsen, da gibt es ja nicht nur die eine Bremse, so wie im Lastwagen, sondern ganz viele Möglichkeiten und viele Maßnahmen. Genau darüber wurde und wird ja heute auch in der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin diskutiert. Wie gut man überhaupt vorhersagen kann, was welche Maßnahmen bringen, darum geht es gleich hier in der Sendung. Außerdem blicken wir nach Schweden und darauf, wie es dort bislang gelaufen ist bei der Pandemiebekämpfung. Und es geht auch ums Klima. Böden könnten nämlich eine wichtigere Rolle für Speicher für Kohlenstoff spielen als bisher gedacht. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Guten Tag. Tja, bei der Corona-Pandemie schnell, kurz und hart auf die Bremse treten oder lieber länger und dafür etwas weniger bremsen? Darüber spreche ich mit Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist Physiker und modelliert unter anderem für das Robert-Koch-Institut die Ausbreitung von Infektionskrankheiten und er ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Brockmann.
Hallo.
Ja, inzwischen gibt es Medienberichte, laut denen diese Alltagsbeschränkungen für Deutschland doch schon etwas früher kommen könnten als gedacht, nämlich am 2. November, also kommenden Montag, statt am 4. November. Macht das einen großen Unterschied, ob solche Maßnahmen 2 Tage früher oder später starten?
Ja, das kann durchaus einen Unterschied machen, gerade wenn wir uns in einer Phase des exponentiellen Wachstums befinden, bei dem ja täglich sozusagen die Fallzahlen immer anwachsen. Insofern ist da auch jeder Tag ein Gewinn, wenn es um diese Gegenmaßnahmen geht.
Dann mal zur Länge von solchen möglichen Lockdowns. Wie groß ist denn der Unterschied, je nachdem, ob man 2 Wochen, 3 oder 4 Wochen lang so einen Lockdown macht?
Also es gibt eigentlich 2 Parameter. Das ist die Intensität des Lockdowns, also wie stark unsere Kontakte reduziert werden durch die Maßnahmen und dann die Dauer. Und alle Modelle, die ich kenne, sprechen eigentlich eine Sprache. Die sagen, dass ein intensiver, kurzzeitiger Lockdown effizienter ist als mittelmäßige Maßnahmen, die über einen langen Zeitraum wären. Deshalb muss man tatsächlich sozusagen auf die Bremse treten und zwar sehr stark, dann ist der Effekt am allerbesten.
Das heißt, Sie würden da auch mitgehen bei diesem Modell, bei diesem Bild von einem Lastwagen, der den Berghang hinunterrollt? Passt das?
Ja, das ist ein Bild oder das Bild, was ich ganz gut finde, ist das eines Schwelbrandes, der jetzt wieder ausgebrochen ist. Das heißt, es brennt jetzt wieder überall. Und wenn man einen Brand löschen will, dann ist es natürlich viel besser, dass man sozusagen einmal sehr viel Wasser drauf schüttet, als wohl dosiert und in kleinen Dosen über eine lange, lange Zeit, weil das Wasser dann wieder verdunstet. Das heißt, man muss schnell, kurz, aber intensiv reagieren.
Jetzt gibt es ja nicht nur Lockdown oder kein Lockdown, sondern ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Schulen offen lassen und dafür Freizeitmöglichkeiten und Kontakte einschränken. Gibt es inzwischen Computermodelle, bei denen man das so genau einstellen kann? Man nimmt genau diese Maßnahmen und diese nicht und bekommt dann ein Ergebnis, wie es weitergeht?
Also in der Tat gibt es solche Computermodelle, die die Situation sehr feinkörnig modellieren. Aber je genauer diese Modelle so etwas modellieren, desto schwieriger sind die Prognosen, weil man oft nicht die Daten hat, die notwendig sind, um diese Modelle zu eichen oder um sie richtig zu machen. Aber generell kann man natürlich sagen, dass alles, was Kontakte reduziert, effizient ist. Und nicht nur das, sondern es geht halt auch darum, dass Kontakte in speziellen Situationen stattfinden, beispielsweise in Gruppen. Und da weiß man, dass die Reduktion von Gruppengrößen oftmals einen stärkeren Effekt hat, als man gegebenenfalls erwarten würde. Das heißt, alles, was Kontakte verringert, ist sehr gut. Und was Gruppen verkleinert, ist noch besser.
Jetzt kommen so nach und nach die ersten Ergebnisse vom Corona-Gipfel rein. Eine Maßnahme, von der schon die Rede war, waren Restaurants, Bars und Kneipen. Die werden voraussichtlich geschlossen. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Maßnahme?
Ja, ich halte das für eine absolut sinnvolle Maßnahme. Alle Maßnahmen, die halt Gruppengrößen verringern oder verhindern, dass Menschen sich in größeren Gruppen treffen, sind sinnvoll. Wir müssen halt auch echt verstehen, dass wir synchron jetzt im Land die Kontakte runterfahren müssen, denn wir haben das ja in der Hand. Also die Kontakte sind quasi das Futter des Virus. Das Virus braucht unsere Kontakte, um zu überleben. Ohne Kontakte kann es das nicht, weil es nur eine bestimmte Zeit im Körper eines Menschen überleben kann. Es braucht also diese Kontakte und da müssen wir ansetzen. Alles, was Kontakte verringert, nimmt dem Virus das Futter und es kann dann nicht mehr sich ausbreiten. So müssen wir darüber nachdenken.
Wie lang müsste die Zeit sein, die man dann, um in diesem Bild zu bleiben, dieses Virus aushungert?
Also eine typische Zeitskala ist die Quarantänezeit. Das heißt, stellen Sie sich vor, das Virus ist im Körper eines Menschen. Da kann es nur eine gewisse Zeit drin überleben, bis die Person dann geheilt ist oder immun ist und das Virus bekämpft ist. Und in dieser Zeit muss das Virus dafür sorgen, dass es einen anderen Wirt findet. Und wenn man also 2, 3 Wochen wartet, also 3 Wochen wahrscheinlich ist etwas sicherer, und in dieser Zeit dafür sorgt, dass das Virus nicht übertragen werden kann, dann werden mit einer bestimmten Zeitverzögerung auch die Fallzahlen rapide wieder in den Keller gehen, weil das Virus einfach sich nicht ausbreiten kann.
Neben einem zeitlich begrenzten Lockdown könnte man sich ja auch räumlich begrenzte Lockdowns vorstellen. Zum Beispiel je nach Landkreis und je nachdem, wie hoch oder wie niedrig dort eben die Werte sind. Was wären dabei denn die Vor- oder Nachteile?
Ja, also es gibt verschiedene Modelle, die diese beiden Szenarien vergleichen. Nach meiner Kenntnis sind die synchronen Gegenmaßnahmen immer effizienter, also wenn alle das gleichzeitig machen. Allerdings ist das auch so ein bisschen eine akademische Frage jetzt, weil ja die meisten Landkreise in Deutschland schon über dem kritischen Schwellwert sind, bis auf Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein im Wesentlichen. Aber generell sollte das flächendeckend und synchron passieren, weil man dann tatsächlich überall dem Virus das Futter gleichzeitig nimmt und dann weiß das nicht mehr, wo es hin muss.
Sagt Physiker Dirk Bruckmann von der Humboldt-Universität in Berlin. Wir haben über mögliche Lockdown-Varianten gesprochen und darüber, was sie voraussichtlich bringen. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Wir bleiben noch kurz beim Thema Corona, blicken aber ins Ausland. Schweden ist für seinen Sonderweg durch die Corona-Pandemie im Frühjahr stark kritisiert worden. Denn während in vielen Ländern ein Lockdown herrschte, blieben dort die Geschäfte und Kitas sowie Schulen bis zur 9. Klasse geöffnet. Die Todesrate lag deutlich höher als in anderen Ländern. Über den Sommer ist die Kritik an der schwedischen Strategie leiser geworden. Wie steht das Land inzwischen da? Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Fast 6.000 Todesfälle bei einer Bevölkerung von etwa 10 Millionen Menschen. Das ist die traurige bisherige Bilanz der Corona-Pandemie in Schweden. Die Mortalität durch Covid-19 ist damit rund 5-mal höher als in Deutschland. Vor allem alte und kranke Menschen fielen Covid-19 in Schweden zum Opfer. Und mehr als die Hälfte der Todesfälle unter der älteren Bevölkerung trat in Alten- und Pflegeheimen auf. Vielleicht hätte ein sehr früher Lockdown verhindern können, dass so viele Menschen gestorben sind, sagt Jan Albert vom Karolinska-Institut in Stockholm. Doch als andere Länder Ende März das öffentliche Leben weitgehend lahmlegten, hatte die Infektionswelle Schweden schon fest im Griff, so der Professor für Infektionskontrolle und Virologie.
Es ist möglich, dass ein Lockdown richtig zeitig hätte können sparen.
Wenn wir Anfang April einen Lockdown gehabt hätten, bin ich mir nicht sicher, ob es einen großen Unterschied gemacht hätte. Anfang März wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, um Zeit zu gewinnen und sich besser vorzubereiten. Doch vieles spricht dafür, dass sich das Virus schon sehr früh in der schwedischen Bevölkerung ausgebreitet hat. Früher als in vielen anderen Ländern, so dass wir vermutlich in einer ähnlichen Situation waren wie in Belgien oder Spanien, wo es sehr schwierig war, die Infektionszahlen und damit auch die Anzahl der Todesfälle niedrig zu halten.
Die Pandemie traf Schweden weitgehend unvorbereitet. Es fehlte an Testkits für das neuartige Coronavirus. Auch Schutzausrüstungen waren Mangelware und wurden vorrangig an Krankenhäuser verteilt. Getestet wurden in erster Linie Menschen, die mit schweren Symptomen ins Krankenhaus kamen. Doch sobald es gelang, das Virus aus Alten- und Pflegeheimen fernzuhalten, unter anderem durch ein Ende März verhängtes Besuchsverbot, gab es kaum noch Todesfälle.
während im April täglich noch um die 100 Menschen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion starben, gab es seit Mitte Juli durchweg deutlich weniger als 10 Opfer pro Tag.
Wir haben nicht einen vollständigen Kollaps der Sjukvården.
Unser Gesundheitssystem ist trotz allem nicht zusammengebrochen. Viele der Menschen, die verstorben sind, waren sehr gebrechlich. Und selbst mit modernsten Behandlungsmethoden ist es schwer, solche Todesfälle zu verhindern. Denn alte Menschen mit vielen Vorerkrankungen vertragen oftmals keine intensivmedizinische Behandlung. Deshalb sind die hohen Todeszahlen am Anfang auch eine Folge davon, dass sich das Virus schon sehr früh in der Bevölkerung ausgebreitet hat.
Eine Reihe von Wissenschaftlern sehen das anders und geben der Regierung und dem Chefepidemiologen Anders Stegnell schlechte Noten für ihr Krisenmanagement. Eine Gruppe namens D22 forderte bereits im April strengere Infektionsschutzmaßnahmen. Die Schulen und Geschäfte einfach offen zu lassen, sei unverantwortlich, so die Experten. Der Preis für die laxe Reaktion auf die Pandemie zu hoch. Doch die schwedische Regierung blieb bei ihrer Strategie. Eine Empfehlung, im öffentlichen Raum eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen, gibt es bis heute nicht. Die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC stellte zwar bereits im April fest, Alltagsmasken können die Ansteckungsgefahr senken. Doch die schwedische Gesundheitsbehörde fand die Evidenz nicht überzeugend. Auch im Ausland ist Schwedens Sonderweg deshalb auf Kritik gestoßen.
Ja, es gab viel Kritik. Aber jetzt hat sich das Blatt etwas gewendet, seitdem klar ist, dass wir trotz einer offeneren Gesellschaft niedrige Todeszahlen haben. Ich denke, man sollte also abwarten mit einem Urteil darüber, wer nun die bessere oder schlechtere Strategie hatte. Zumindest so lange, bis wir alle direkten und indirekten Effekte der Pandemie auf die Gesundheit der Menschen ausgewertet haben. Nicht nur die Krankheits- und Todesfälle, sondern auch zum Beispiel die Folgen für ältere Menschen oder Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten.
Das sieht der Virologe Professor Jonas Schmidt-Schanassit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg ähnlich. Die Vorverurteilung des schwedischen Sonderwegs hält er für unangemessen.
Das ist eine gewisse Überheblichkeit, auch eine intellektuelle Überheblichkeit, gerade gegenüber anderen Ländern, die ich überhaupt nicht teile. In Schweden sind ja keine Idioten am Werk. Auch dort gibt es und gab es eine Diskussion über den richtigen Weg. Und natürlich sind wie in jedem Land auch Probleme aufgetreten, die auch diskutiert wurden. Das ist natürlich in einer Pandemie so, wo es keine Blaupause gibt, für kein Land eine Blaupause. Und insofern kann ich diese Kritik in dieser Schärfe überhaupt nicht nachvollziehen. Hier von Deutschland aus mit dem erhobenen Zeigefinger, das halte ich für absolut falsch.
Seit kurzem sind ältere Menschen in Schweden nicht mehr aufgefordert, sich zu isolieren. Ein Bericht habe gezeigt, dass sich die Isolation bei vielen Älteren negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt habe. Ansonsten setzt die schwedische Gesundheitsbehörde ihren Kurs weitgehend sofort wie bisher. Sie fordert die schwedische Bevölkerung unter anderem dazu auf, Abstand einzuhalten, im Homeoffice zu arbeiten und auf unnötige Reisen zu verzichten. Gebote, die die meisten Menschen schon seit Ende März verinnerlicht haben und die auf lange Sicht womöglich besser durchzuhalten sind als drastischere Einschränkungen des öffentlichen Lebens.
Diese Pandemie wird noch lange andauern und es wurde auch schon oft gesagt, kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Und wir sehen ja, was letztendlich alleinige Verbote bewirken können, dass eben bestimmte Sachen in der Illegalität stattfinden, so wie wir es in Deutschland sehen. Damit ist keinem geholfen. Dort sind die Infektionsketten schwerer nachzuvollziehen. Also ich denke, es muss ein Ausgleich stattfinden zwischen klaren Verboten. Da bin ich auch dafür. Aber auf der anderen Seite bin ich da ganz bei Schweden, man muss auch Angebote machen und man kommt eben nicht nur mit Verboten durch eine Pandemie, die mehrere Monate, vielleicht einige Jahre dauert. Insofern denke ich, dass der schwedische Weg durchaus realistisch ist und wir werden es eben am Ende sehen, ob er auch aus schwedischer Sicht erfolgreich war.
Wie die Corona-Pandemie bisher in Schweden verlaufen ist, ein Beitrag von Christine Westerhaus. Es ist zu viel CO2 in der Luft und es wird immer mehr. Das treibt den Klimawandel an. Wohin also mit dem ganzen CO2? Ein internationales Forscherteam regt jetzt an, den Erdboden stärker mit einzubeziehen. Der könnte nämlich mehr Kohlenstoff speichern, sagen sie. Und zugleich könnten dadurch Ackerböden noch ertragreicher werden für die Landwirtschaft. Volker Mrazek über eine mögliche Strategie, um den Klimawandel ein bisschen auszubremsen.
Vor 5 Jahren wurde auf dem Weltklimagipfel in Paris die Initiative 4 Promille gestartet.
Mit der sehr einfachen, plakativen Berechnung, wenn man den Kohlenstoffvorrat in Böden um 4 Promille pro Jahr in den oberen 40 Zentimetern erhöht, dann sind alle zusätzlichen CO2-Emissionen, also das überschüssige CO2, was in der Atmosphäre ansteigt, im Boden gespeichert.
4/1000 mehr Kohlenstoff in der Humusschicht, das sei nicht sonderlich viel, sagt Wulf Amelung, Professor für Bodenkunde und Bodenökologie an der Universität Bonn.
Kleinste Änderungen der Kohlenstoffvorräte im Boden könnten die Klimabilanz massiv beeinflussen.
Nur
in den letzten 5 Jahren ist relativ wenig passiert.
Deshalb legen Amelung und 19 andere Forscher jetzt ein neues Positionspapier vor, im Fachblatt Nature Communications. Darin mahnen sie, das Klimaschutzpotenzial von Böden doch endlich stärker zu nutzen.
Man muss bestimmte Böden schützen, dass CO2 nicht rausgeht. Das sind vor allem die Moorböden. Und dann sind die anderen Böden, die in der Historie sehr viel Kohlenstoff verloren haben. Dazu zählen in erster Linie die landwirtschaftlichen Böden. Und das sind die, die aus unserer Sicht in der Lage sind, dieses CO2 auch wieder aufzunehmen.
Knapp 1/3 aller Böden ist nach Schätzungen der Welternährungsorganisation degradiert, also verdichtet, verschmutzt oder ausgelaugt und nicht gut mit Nährstoffen versorgt. Dort wollen die Forscher ansetzen, denn dort könne man 3 Dinge gleichzeitig erreichen: die Erträge steigern, die Ernährungssicherheit erhöhen und auch noch etwas fürs Klima tun.
Also überall dort, wo Bodeneigenschaften zu Ertragsausfällen geführt haben, ist es häufig so, dass auch der Kohlenstoff fehlt. Und wenn der Kohlenstoff fehlt, dann ist eigentlich auch Potenzial vorhanden, ihn wieder reinzukriegen. Und Hotspots, die wir benennen, sind dann eben Böden mit großen Ertragslücken, vor allem im subtropisch-tropischen Raum.
Entwicklungsländer in Afrika und Asien, an sie richtet sich die Initiative der Forscher im Wesentlichen. Landwirte könnten die Fruchtbarkeit ihrer Böden dort zum Beispiel durch das Mulchen mit Pflanzenresten erhöhen oder durch den Eintrag von Pflanzenkohle. Gedeiht mehr auf den Feldern, dann ist auch die Biomasse in der Ackerkrume größer und die Böden speichern mehr Kohlenstoff in ihrer Humusschicht. Das ist die Logik hinter dem Konzept. Abad Chabi hat es mitentwickelt. Er ist Geoökologe am Nationalen Französischen Agrarforschungsinstitut INRAE.
Es geht hier nicht nur um den Kohlenstoff selbst. Wir müssen den Böden auch fehlende Nährstoffe zuführen, Phosphor und oft auch Stickstoff. Sonst können wir Fruchtbarkeit und Erträge nicht erhöhen. Das muss aber nachhaltig geschehen.
Der Grund ist vor allem, dass bei der Düngung mit Stickstoff gewisse Mengen von Lachgas entstehen. Und das ist ein viel potenteres Treibhausgas als Kohlendioxid. Das müsse man auf jeden Fall gegeneinander abwägen, betont auch Wulf Amelung. Doch warum werden solche Boden- und Klimaschutzkonzepte bisher nicht umgesetzt, obwohl sie doch auch den Bauern einen Gewinn versprechen?
Teilweise gibt es in Regionen keine Dünger. Teilweise sind dann auch die Kosten zu hoch, um Material dorthin zu bringen. Teilweise fehlt das Wissen. Nationale Programme sind anders. Teilweise enden solche Bodenschutzprogramme dann an Landesgrenzen, sodass überregionale Programme ganz schwer durchzusetzen sind.
Hier sei eine stärkere internationale Kooperation nötig und mehr Unterstützung für Länder, Landwirte und Agrarexperten vor Ort. Bodentypen und Bewirtschaftungsformen sind laut Amelung weltweit sehr unterschiedlich. Wie stark die Erträge bei einem besseren Humusmanagement steigen, sei manchmal gar nicht bekannt. Für den Bonner Forscher ist das aber kein Grund, die Sache nicht anzugehen.
Wie wir Kohlenstoff reinkriegen, ist bekannt. Die Wege, wie wir die Böden erfassen, digital, eventuell auch aus der Luft, da ist man sehr weit. Wir müssen es nur nutzen jetzt.
Böden als Kohlenstoffspeicher. Ein Beitrag war das von Volker Mrazek. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen aus der Forschung, heute von und mit Lucian Haas.
Eine neue Form der Strahlentherapie von Tumoren hat weniger Nebenwirkungen, zumindest in Tierversuchen. Bei der sogenannten Flash-Strahlentherapie wird die erforderliche Strahlendosis nicht jeweils über mehrere Minuten hinweg, sondern blitzartig, in nur Bruchteilen einer Sekunde, auf einen Tumor gerichtet. Forschende aus den USA und der Schweiz haben diese Methode an Mäusen mit Hirntumoren getestet. Dabei zeigte sich, in ihrer Wirkung auf Tumoren war die Flash-Strahlentherapie genauso effektiv wie erprobte Verfahren. Allerdings zeigten sich bei den Tieren viel weniger Nebenwirkungen wie Lern- und Gedächtnisprobleme. Bevor die Flash-Strahlentherapie in Kliniken auch am Menschen eingesetzt werden könnte, müssen noch entsprechend große Geräte entwickelt und zugelassen werden. Die Studie ist im Fachmagazin Clinical Cancer Research erschienen. Die Coronavirus-Last ist 3 Tage nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 am höchsten. Das zeigt eine Studie aus den USA. Dort nutzten Forschende der Harvard University Daten, die bei routinemäßigen täglichen Corona-Tests von professionellen Basketballspielern erhoben wurden. Bei der Auswertung der PCR-Tests ging es nicht nur darum, ob die Spieler Corona-positiv waren, sondern auch darum, welche Virusmengen bei den tatsächlich Infizierten über den Verlauf der Infektion hinweg nachgewiesen werden konnte. Es zeigte sich, dass die Viruslast in den ersten 3 Tagen nach einer Infektion stark ansteigt, ab Tag 4 aber wieder langsam abklingt. Nach durchschnittlich 10,5 Tagen war keine für eine Infektion ausreichende Viruslast mehr nachweisbar. Dieses Muster zeigte sich sowohl bei den Probanden, die Symptome von Covid-19 entwickelten, als auch bei denen, deren Infektion asymptomatisch verlief. Das Schmelzen der großen Eisschilde verstärkt den Klimawandel, und zwar langfristig um 0,43 Grad Celsius. Das berichten Forschende des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Fachmagazin Nature Communications. Dass das Abschmelzen von Eismassen im Polarmeer, auf Grönland, im Hochgebirge und der Westantarktis den Klimawandel fördert, ist schon länger bekannt. Über das Ausmaß lagen bisher aber nur unzureichende Daten vor. In der Studie konnte das Forscherteam die Klimaeffekte der Eisschmelze erstmals genauer quantifizieren. 2 Effekte wirken dabei als Temperaturtreiber. Zum einen wird weniger Sonnenlicht von der weißen Eisoberfläche zurück in den Weltraum reflektiert, wenn die eisbedeckten Flächen schrumpfen. Zum anderen steigt durch die Eisschmelze der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre. Und Wasserdampf wirkt ähnlich wie CO2 als Treibhausgas. Vor rund 400 Millionen Jahren gab es einen starken Tidenhub der Meere. Das könnte einen großen Einfluss auf die Evolution der Landlebewesen gehabt haben. Ein britisch-schwedisches Forscherteam hat mit mathematischen Modellen simuliert, wie stark Ebbe und Flut damals, zu Beginn des Devon-Erdzeitalters, wirkten. Zu jener Zeit war die Umlaufbahn des Mondes noch näher an der Erde. Die Erde selbst drehte sich etwas schneller und die Kontinentalmassen waren anders verteilt als heute. Das führte in vielen Regionen zu einem besonders ausgeprägten Tidenhub von über 4 Metern. Wie die Forschenden in den Proceedings of the Royal Society A schreiben, stützt diese Erkenntnis Theorien, wonach Knochenfische durch starke Fluten gewissermaßen aufs Land getrieben wurden. Das könnte die Evolution landlebender Wirbeltiere gefördert haben. Gruppen von Berggorillas pflegen freundschaftliche Beziehungen. Berggorillas sind Tiere, die ihr Territorium verteidigen. Doch wenn sich 2 Gruppen von Berggorillas in ihrem Lebensraum begegnen, kommt es nicht immer gleich zu Auseinandersetzungen. Vielmehr dominiert meist ein friedliches Beisammensein. Das berichten Forschende der University of Exeter im Journal of Animal Ecology, auf Basis von jahrelangen Feldstudien im östlichen Afrika. Vor allem wenn die Berggorilla-Gruppen auch noch miteinander verwandt sind, behandeln sie sich eher freundlich. Stark aggressives Verhalten gibt es in der Regel nur, wenn eine Gorillagruppe in die Kernzone des Territoriums einer anderen Gruppe vordringt.
Sternzeit, 28. Oktober. Hernai, die kosmische Strahlung und Planeten. Vor 100 Jahren kam in Minneapolis Edward Purdy Nye zur Welt. Schon während seines Studiums beschäftigte er sich viel mit Teilchenphysik und wurde danach Professor an der Universität von Minnesota. 1948, im Alter von 28 Jahren, erkannte er das wissenschaftliche Potenzial hochfliegender Ballons. Gemeinsam mit einer Kollegin und 2 Kollegen baute Edward Nye Detektoren, um die Teilchen der kosmischen Strahlung zu messen. Wie sich zeigte, prasseln aus dem Weltraum nicht nur Wasserstoffkerne in die Hochatmosphäre, sondern praktisch alle Atomkerne der Elemente von Helium bis Eisen. 1959 stellten Nye und ein Kollege eine neue Theorie zur Heizung der Sonnenkorona auf, der dünnen Atmosphäre der Sonne. Im Oktober desselben Jahres haben sie bei einer totalen Sonnenfinsternis in Nordafrika die Korona beobachtet und dabei ihre Theorie widerlegt. 4 Jahre später ließ Edward Nye bei einer Finsternis 2 Ballons in der Totalitätszone aufsteigen, um das schwache Glimmen des Staubes im Sonnensystem zu fotografieren. In den 60er Jahren wandte er sich der damals noch völlig exotischen Infrarotastronomie zu. Aus seinen Beobachtungen schloss er, dass manche Sterne von Staubkörnern aus Kohlenstoff und Silikaten umgeben sind. Für ihn war dieses Material der Rohstoff, aus dem sich Planeten bilden, ein ebenso visionärer wie zutreffender Gedanke. Edward Nye, ein ungewöhnlich vielseitiger Forscher, ist 1996 im Alter von 75 Jahren gestorben.
Gleich im Anschluss folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch da ist heute die Pandemie eines der Themen. Es geht um die Ergebnisse der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Außerdem, unter dem Motto Alarmstufe Rot, demonstriert ein Bündnis aus Veranstaltungswirtschaft und Gastronomie gegen die neuen geplanten Einschränkungen. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war Michael Bördecker. Einen schönen Tag noch.